Ihr Lieben, wir können heute fröhliche Lieder singen und hören. Die Jünger konnten das tatsächlich nicht. Zu schrecklich war das, was sie an Karfreitag erlebt hatten. Jesus leiden zu sehen, das hatte ihnen die Worte im Mund ersticken lassen. So war der Ostermorgen noch lange kein herrlicher Tag für sie. Markus berichtet uns, dass sich drei Frauen als Erste auf den Weg zum Grab begeben. Sie haben an Karfreitag beobachtet, in welcher Grabhöhle Jesus begraben wurde. Während des Sabbattages haben sie ausgeruht und gewartet, doch nun wollen sie Jesus endlich ihre letzte Ehre erweisen. Sie haben extra für ihn wohlriechende Öle besorgt. In unserer Kultur hätten wir wahrscheinlich stattdessen Blumen mitgebracht. Mit ihnen wollen die Frauen Jesus nun endlich ihre letzte Ehre erweisen. Sicher wird ihnen dabei am Grab manche Erinnerung kommen. Doch plötzlich passiert etwas Schreckliches. Markus berichtet, als sie hinsahen, bemerkten sie, dass der Stein weggerollt worden war. Sie gingen in die Grabkammer hinein und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen, einen Engel. Sie erschraken sehr. Er aber sagte zu ihnen: Habt keine Angst. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Da verließen die Frauen die Grabkammer und flohen. Sie zitterten vor Entsetzen und sagten niemand ein Wort. Solche Angst hatten sie. Ich kann die Frauen inzwischen sehr gut verstehen. Denn ich habe genauso wie sie das leere Grab vor einigen Jahren besucht. Und auch ich hatte dort ein besonderes Erlebnis. Außerhalb der Stadtmauer von Jerusalem gibt es einen Park mit hohen Felsen und einer Grabhöhle. Es ist vermutlich nicht das Grab, in dem Jesus gelegen hat, aber es ähnelt ihm. Ich ging also in diesen Park und er wird an zwei Seiten von sehr hohen Felswänden begrenzt, sodass die Grabhöhle ganz klein und winzig dagegen wirkt. Allein die vielen Leute, die vor der Öffnung stehen, zeugt davon, dass dort etwas Sehenswertes sich verbirgt. Nach einigen Minuten konnte ich dann endlich das Grab besichtigen. Es war viel größer, als ich von außen vermutet hätte. Die eine Hälfte des Bodens im Grab war sogar angehoben. Dort wurde der Verstorbene aufgebahrt. Die andere Hälfte des Grabes diente dazu, überhaupt das Grab stehend betreten zu können. Der Tote wurde nämlich erst im Grab einbalsamiert, für seine letzte Ruhe vorbereitet mit Tüchern und Ölen und dazu brauchte man Platz. Irgendwie fand ich es faszinierend, sich vorzustellen, wie Jesus hier wohl tatsächlich gelegen hatte. Ich wäre gerne noch länger geblieben, aber wegen der vielen anderen, die auch hinein wollten, war es Zeit, diesen Ort wieder zu verlassen. Ich drehte mich zum Ausgang. Doch plötzlich schaute ich ganz gebannt auf die Inschrift, die dort angebracht war. Da stand: Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Wie Schuppen fiel es mir von den Augen. Wahrhaftig, Jesus ist auferstanden, daran glaube ich doch. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, was suche ich hier eigentlich in diesem leeren Grab? Überrascht wie die Frauen verließ ich das Grab und ich brauchte ein paar Minuten, um damit klarzukommen, was die Botschaft der Engel tatsächlich bedeutet. Wenn ihr an dieser Stelle in eure Bibeln schaut, dann werdet ihr feststellen, dass der Bericht von Markus hier zunächst abbricht. Die Frauen rennen weg und erzählen erstmal niemandem, was der Engel gesagt hat. Markus verblüfft seine Leser, indem er seinem Evangelium also einen offenen Schluss verleiht. Er vermittelt uns, Jesus ist auferstanden. Aber die Frage ist, wird er auf dieser Welt überhaupt Menschen finden, die an die Auferstehung glauben? Das leere Grab allein weckt nämlich keinen Glauben. Für die Frauen damals und für viele Millionen Menschen, die schon in diesem Park in Jerusalem waren, bleibt Jesus tot. Selbst ein Engel kann sie nicht davon überzeugen, dass Jesus lebt. Der Engel hätte sicher wie wir 10 oder mehr Gründe anführen können, die die Auferstehung Jesu als glaubwürdig ausgewiesen hätten. Das wäre für ihn kein Problem gewesen, aber es hätte den Frauen, glaube ich, nichts gebracht. Auch wir sind manchmal in der Lage, so viele Fakten auf den Tisch zu legen, dass es fast schwieriger ist, die Auferstehung zu leugnen, als sie für wahr zu halten. Aber trotzdem gibt es Situationen, wo wir einfach akzeptieren müssen, dass wir mit bloßer Argumentation nicht weiterkommen. Davon zeugen auch die populären Fernsehdiskussionen mit Gegnern der Auferstehung. Jedes Jahr aufs Neue werden Leute wie Gerd Lüdemann vor die Kamera geholt, die als studierte Theologen nicht an eine Auferstehung glauben. Sie kennen alle Argumente für die Auferstehung. Sie waren vielleicht auch schon mal dort im leeren Grab. Aber das Entscheidende fehlt ihnen: ein Erlebnis, das bei ihnen den Glauben geweckt hat. Darum holt Markus noch einmal seinen Stift heraus, um uns zu berichten, wie der Auferstandene es geschafft hat, dass seine Jünger an ihn glauben. Markus schreibt: Nachdem Jesus früh am Sonntag auferstanden war, zeigte er sich zuerst Maria aus Magdala, die er von 7 bösen Geistern befreit hatte. Sie ging und berichtete es denen, die früher mit Jesus zusammen gewesen waren und jetzt trauerten und weinten. Als sie hörten, dass Jesus lebe und Maria ihn gesehen habe, glaubten sie es nicht. Danach zeigte sich Jesus in fremder Gestalt 2 von ihnen, die zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren, nach Emmaus. Sie kehrten um und erzählten es den anderen, aber die glaubten ihnen auch nicht. Schließlich zeigte sich Jesus den 11 Aposteln, während sie beim Essen waren. Er machte ihnen Vorwürfe, weil sie gezweifelt hatten und denen nicht glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung bereits gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen: Geht in die ganze Welt und verkündet die gute Nachricht allen Menschen. Jesus macht sich tatsächlich die Mühe, allen seinen Jüngern nach und nach als der Auferstandene zu erscheinen. Er begegnet den Frauen auf ihrer Flucht vor dem leeren Grab. Er tröstet 2 Jünger, die traurig nach Emmaus unterwegs waren in ihre alte Heimat. Jesus geht mit Petrus am Strand spazieren und er lädt Thomas ein, seine Finger in die Wunden Jesu zu legen. Er isst mit den 11 Aposteln und er erscheint so schließlich mehr als 500 Personen. Und wie alle diese Berichte belegen, glauben nur die an die Auferstehung, die Jesus so begegnen. Alle anderen zweifeln, bis Jesus auch zu ihnen kommt. Dabei denke ich nicht nur an die, die Jesus mit ihren eigenen Augen sehen. Er sagt selbst: Glücklich sind die, die nicht sehen und trotzdem an mich glauben. Es sind Tausende, die in jenen Tagen Jesus begegnet sind, ohne ihn zu sehen. Allein 3000 Menschen kommen an Pfingsten, nur 50 Tage nach Ostern, zum Glauben. Sie hören, wie Petrus ihnen von der Auferstehung erzählt, aber sie sagen nicht: Das gibt's doch nicht. Nein, sie sehen sich einfach an, was passiert. Menschen werden vor ihren Augen verändert. Petrus, ein einfacher Fischer, predigt in mehreren Sprachen. Zachäus, Bartimäus und wie sie alle heißen, erzählen von ihrem neuen Leben mit Jesus. Dann wird sogar der Blinde, der immer vor dem Tempel saß, von Petrus geheilt. Und schließlich kommt der Heilige Geist auf 3000 Menschen in Jerusalem und fängt an, den Glauben in ihnen zu wecken und zu fördern. Durch den Heiligen Geist trifft die Nachricht von der Auferstehung die Zuhörer mitten ins Herz und sie spüren Jesus und das hat Folgen. 10.000 kommen innerhalb einer Woche zum Glauben an den Auferstandenen und zwar nicht nur, weil das Grab leer ist. Der Leichnam hätte auch gestohlen sein worden können. Nein, sie haben sich alle der Gemeinde Jesu angeschlossen, weil sie gemerkt haben, dass ihr Herr wirklich lebt und dass er mächtig wirkt und dass jeder ihm noch heute persönlich begegnen kann. An einem Ostersonntag um das Jahr 1900 hielt der berühmte Prediger Torrey in London eine Straßenpredigt. Er bezeugte die Auferstehung Jesu Christi mit vielen Worten. Doch plötzlich wird er von einem Zuhörer unterbrochen. Er ruft: Mr. Torrey, woher wissen Sie eigentlich so genau, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Torrey überlegt, aber so schnell fällt ihm dazu keine passende Antwort ein. Da tritt ein anderer Mann vor und erzählt: Ich bin Maschinist. Ich muss die Dampfstärke in einer großen Dampfmaschine überprüfen. Woher weiß ich, welchen Druck die Maschine ausübt? Ich kann den Dampf ja nicht ablesen. Ich kann ihn nicht sehen. Aber es gibt so eine kleine Messuhr. Da kann ich es tatsächlich sehen. Nun seht mich an, sagt der Mann. Ich war früher ein Säufer, ein hoffnungsloser Fall. Der Alkohol hatte mich ganz fest in seiner Hand. Aber der auferstandene Jesus hat mich da rausgeholt und freigemacht. Er hat seine Kraft an mir bewiesen und mich vom Alkohol gerettet. Er hat mir ein neues Leben geschenkt. Ich bin nun frei. Daher weiß ich aus Erfahrung, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist und lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich spüre seine Kraft in meinem eigenen Leben. Ich glaube, das ist die wahre Auferstehungsnachricht. Paulus schreibt, wer zu Jesus gehört, ist ein neuer Mensch geworden. Das, was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist Ostern. Darum erinnern wir uns heute nicht nur an ein historisches Ereignis. Wir feiern, dass Jesus lebt, dass er hier bei uns ist, dass er noch immer nach Menschen sucht, die an ihn glauben und ihm begegnen wollen. Und wir freuen uns, dass wir wie damals in Jerusalem erleben dürfen, wie Jesus auch uns verändert. Wir erfahren, dass Jesus lebt, zum Beispiel, indem er unsere Traurigkeit verwandelt. Wenn Esther hier in unserer Gemeinde ist, dann strahlt sie eigentlich immer. Sie fühlt sich wohl und ist glücklich. Aber es gab auch andere Zeiten in ihrem Leben, die sie ins Bodenlose fallen lassen wollten. Esther litt viele Monate an Krebs, musste operiert werden, eine Chemotherapie schloss sich an. Dann starb einige Zeit später plötzlich ihr Mann. Viele andere wären an dieser Situation zerbrochen. Esther war sehr traurig. Aber dann hat sie erfahren, dass Jesus sie hindurchträgt, dass er sie heilt, dass er sie mit neuer Kraft erfüllt. Er hat ihre Traurigkeit in Freude verwandelt. Oder schauen wir uns Maria aus dem Städtchen Magdala am See Genezareth an. Sie ist auch sehr traurig über den Tod von Jesus. Er hat sie aus einem ganz schlimmen Leben befreit. 7 böse Geister hat er von ihr ausgetrieben. Maria hat bei Jesus endlich ihr Leben wiedergefunden. Aber nun ist Jesus weg, gekreuzigt, gestorben und begraben. Sie hat es alles mit angesehen. Es ist für sie die Hölle gewesen mit all ihren bösen Geistern. Nach dem Grab zu sehen, ist für sie die einzige Hilfe, auf die sie sich in ihrer Trauer noch stützen kann. Doch Jesus greift auf wunderbare Weise in ihre und unsere Trauer ein. Er könnte sich jetzt längst beim Vater im Himmel ausruhen, aber er weiß, dass Maria seine Stimme noch einmal hören muss. Und so spricht er sie an und tröstet sie. Maria, Maria, ich lebe und du sollst auch leben. Eine Bekannte von mir litt lange darunter, dass sie ihren Vater nie kennengelernt hatte. Er war kurz nach ihrer Geburt bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ein Therapeut riet ihr, sich am Grab doch mal so richtig von ihrem Vater zu verabschieden. Sie tat das. Und sie machte auch ein Bild davon, damit sie sich immer an diesen Moment erinnern konnte. Dieses Foto wurde ihr eine ganz große Hilfe. Sie hatte schon oft am Grab gestanden, aber erst auf dem Foto fiel ihr auf, dass auf dem Grabstein ja so ein befreiendes Bibelwort steht. Eingraviert ist dort, und ich hoffe, dass wir es auch in unsere Herzen schreiben, Jesus sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Du darfst leben. Jesus sieht deine Tränen und deine Traurigkeit und er ist zu dir gekommen, um dich zu verwandeln. Er hat ein Ostern, ein Licht in aller unserer Dunkelheit entzündet und durch seinen Sieg kannst du befreit und getröstet leben. Als zweites erfahren wir, dass Jesus lebt, indem er Schuldige freispricht. Die Jünger waren am Tod von Jesus nicht ganz unschuldig. Sie haben ihn im Stich gelassen. Sie sind einfach weggelaufen. Sicher haben sie sich schlecht gefühlt, während sie nach der Kreuzigung verzweifelt in ihrem Zimmer saßen. Aber als sie von der Auferstehung hören, ändert sich alles. Die Schuld kann vergeben werden. Ein Neuanfang ist möglich. Petrus rennt so schnell er kann zum Grab. Ja, er rennt, denn nun weiß er, dass er sich mit Jesus versöhnen kann. Paulus schreibt später dazu, Jesus ist um unserer Übertretung, um unserer Sünden willen in den Tod gegeben worden, aber er ist um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden. So wird Petrus gerechtfertigt durch die Auferstehung Jesu und Jesus setzt ihn als Leiter für die erste Gemeinde ein, obwohl Petrus im Palast des Hohen Priesters so kläglich versagt hat. Dreimal hat er behauptet, Jesus nicht zu kennen. Doch nach der Auferstehung ist das vergeben und Petrus weiß das. Er weiß das, weil der Auferstandene es ihm gesagt hat. Und als der Lebendige spricht Jesus Petrus es sogar zu. Deine Schuld ist dir vergeben. Petrus, du bist frei. Du bist frei, jetzt zu leben und meine Gemeinde zu leiten. Um zu verstehen, dass auch wir die Vergebung brauchen, müssen wir allerdings gar nicht so tief sinken wie Petrus. Einige unserer Kinder nehmen das Jahr für Jahr auf den Freizeiten, die wir anbieten, in Anspruch, dass Jesus auch für ihre Schuld gestorben ist. Sie haben sicherlich noch nicht so schlimme Dinge in ihrem Leben getan, aber auch sie belasten Dinge. Und sie schreiben sie manchmal gerne auf einen Zettel und legen sie unter das Kreuz Jesu. Und am Ende des Gottesdienstes nehmen wir dann zusammen all diese Zettel und verbrennen sie im Namen Jesu. Ein Strahlen liegt dann auf den Gesichtern der Kinder. Und sie leben anschließend ihren Glauben ganz befreit, weil sie wissen, dass sie wirklich mit all ihren Sorgen und Problemen und Ängsten und ihrer Schuld zu Jesus kommen können. Sie wissen, Jesus weist sie niemals zurück. Er vergibt so gerne. Auch Martin Luther hat Jesus vor allem als den kennengelernt, der die Schuldigen freispricht. Luther war häufig wegen seiner Sünden sehr niedergeschlagen. Finstere Mächte quälten ihn und hielten ihm sein Versagen vor. Doch Martin Luther kannte ein Mittel, das ihn immer wieder froh machte. An jedem dieser dunklen Tage nahm er ein Stück Kreide und schrieb überall das Wort Vivid hin. An Türen, Tischen und Wänden war schließlich überall Vivid zu lesen. Fragte man ihn, was das denn zu bedeuten habe, dann antwortet er, das ist lateinisch und bedeutet, er lebt. Jesus lebt und wenn er nicht leben würde, so wollte auch ich keine einzige Stunde mehr leben. Jesus lebt auch für dich. Darum kannst du ihm dein Versagen bekennen. Du kannst ihm alles sagen und dann wirst auch du erfahren, dass der Lebendige deine ganze Schuld vergibt. Drittens, einsam schenkt Jesus Freunde. Einsamkeit beschäftigt immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft, nicht nur Ältere und nicht nur wegen Corona. Darum ist es etwas Wunderbares, wenn wir Freunde im Leben finden. Ein Leben, das mit einem Freund geteilt wird, ist es wert, gelebt zu werden. Darum bin ich so froh, in Jesus einen guten Freund für mein Leben gefunden zu haben. Die Auferstehung schenkt uns das große Glück, dass niemand von uns mehr allein leben muss. Jesus lebt für immer und er hat uns versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Diese Freude kann uns niemand mehr nehmen. Wie wir uns diese Beziehung zu Jesus vorzustellen haben, erklärt der Engel bereits den Frauen im Grab. Er sagt, Jesus geht vor euch her. Wohin wir als Freunde Jesu also auch kommen, Jesus ist immer schon dort. In jedem Land, das wir betreten, hinter jeder Tür, an der wir klingeln, Jesus ist schon da und wartet auf uns. Aber Jesus weiß auch, dass wir sichtbare Freunde im Leben brauchen. Darum stellt er uns in seine Gemeinde, im Kindergottesdienst, im Jugendkreis, im Hauskreis, im Seniorenkreis, im Gottesdienst, überall wirst du Freunde finden. Christian ist dadurch Jesus begegnet. Sein Glaube lief viele Jahre auf Sparflamme, aber als er bei uns in die Jungschar und später in den Jugendkreis ging, da ist sein Glaube so richtig aufgelebt. Er hat in der Gemeinschaft mit Jesus ganz viele tolle Dinge mit Jesus erlebt. Und du kannst das auch erfahren, wenn du anfängst, mit Jesus in seine Gemeinde einzutauchen. Er will dein Freund sein und er stellt dir Freunde zur Seite. Viertens, Kranke macht er gesund. In unserer Welt passieren viele schlimme Dinge. Wir hören von Kriegen, in denen oft Zivilisten am meisten leiden. Wir lesen von ermordeten Kindern in Myanmar und anderswo. Und wir kennen viele, viele Kranke um uns her. Doch seit Jesus auferstanden ist, wissen wir, dass es noch eine andere Welt gibt. Wir dürfen uns auf den Himmel freuen, in dem es keinen Krieg, keine Schmerzen, keine Krankheit und keinen Tod mehr geben wird. Und damit wir das nicht vergessen, schickt uns Jesus immer wieder einen Lichtstrahl von drüben. Markus schreibt, die Glaubenden wird man an folgenden Zeichen erkennen. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. So heilt Jesus auch heute von schlimmen Krankheiten. Peter lag wochenlang im Koma. Er war nach einer Sepsis mehr tot als lebendig. Aber er sitzt heute hier froh im Gottesdienst. Er ist sozusagen zu einem neuen Leben aufgewacht. Andere heilt Jesus von tiefen Verletzungen. So hat Michelle das erlebt. Als sie in unsere Gemeinde kam, dachte sie, dass sie nicht so viel wert sei. Und sie wusste nicht so genau, wofür sie eigentlich auf dieser Welt ist. Doch dann begegnete ihr Jesus und veränderte sie. Jesus nahm sie an, wie sie ist, und dadurch erkannte Michelle, wie wertvoll sie ist. Sie ließ sich auf den Namen Jesu taufen, weil ihr Leben durch Jesus heil geworden ist. Und nun lebt sie froh ihren Glauben und ist ein Segen für andere. Auch die drei Frauen, die am Ostermorgen zum Grab kommen, sind durch Jesus heil geworden. Sie haben gespürt, dass in Jesus der Himmel die Erde berührte. Umso schlimmer war es für sie mit anzusehen, wie Jesus am Kreuz von Sünde, Schwachheit und Tod verschlungen wurde. Sollte ihr Heil wirklich nur von kurzer Dauer gewesen sein? Doch dann schickt Jesus ihnen und uns einen Engel. Und seine Osterbotschaft lautet, Jesus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Der Himmel steht uns offen. Das Unheil in dieser Welt behält am Ende nicht den Sieg. Wir sehen zwar noch nicht, dass unsere Gebete immer etwas ausrichten gegen den Hass, Hunger, Krieg und das Unrecht in der Welt. Aber wir beten, weil wir wissen, dass am Ende Jesus siegen wird. Der Apostel Thomas war ein ängstlicher und zweifelnder Mensch. Aber als er die Narben Jesu sah, mit denen Jesus vor ihm stand, da fand er zum Glauben an Jesus. Er erkannte, dass Jesus der Welt das Heil gebracht hat. Und darum nannte er Jesus als erster von allen Menschen mein Herr und mein Gott. Thomas sah in Jesus den König aller Könige, den Herrn aller Herren, den Sieger über alle gottfeindlichen Mächte. Und ich wünsche dir von Herzen, dass dir der Auferstandene auch so begegnet wie ihm und wie Maria und Salomo. Und wie er Esther, Christian, Peter und Michelle begegnet ist, so möge er auch dir begegnen. Ja, ich bete, dass uns Jesus einen mutigen Glauben schenkt, mit dem wir von unseren Erfahrungen mit Jesus erzählen. Denn die Nachricht, dass Jesus der Sieger ist, soll hinaus in alle Welt. Alle sollen es hören, dass das Unheil in dieser Welt ein Ende haben wird. Darum lasst uns Sohn Jesus anbeten, denn wir wissen, dass unser Erlöser lebt. Er ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Darum wählen wir ihn. Amen.